Vater, wir loben und preisen dich wirklich von ganzem, ganzem Herzen. Wir danken dir, dass du mitten unter uns bist. Wir danken dir für deine wunderbare, herrliche Gegenwart mitten unter uns. Wir danken dir, dass du unsere Herzen jetzt erfüllst mit deiner Gegenwart. Und Vater, wir wollen dir sagen, deine Gegenwart ist das Wichtigste für uns. Dass du da bist, dass du da bist, dass du uns mit deiner Liebe erfüllst, mit deiner Herrlichkeit, mit deiner Heiligkeit, mit deiner Barmherzigkeit, mit deinem Wort. Das ist ein unglaubliches Vorrecht. Und dafür danken wir dir. Und deswegen wollen wir jetzt auch in deiner Gegenwart hören. Hören, was du sagst, was du uns mitgeben möchtest, was du in uns verändern möchtest, was du tun möchtest, mit uns und durch uns. Und so loben und preisen wir deinen heiligen Namen. Amen. Ihr Lieben, ich möchte heute über eine Begebenheit predigen, die uns allen sehr bekannt ist. Es ist die Geschichte von der Auferweckung des Lazarus. Das ist die Geschichte, die mir der Herr einfach aufs Herz gelegt hat für heute. Und sie steht in Johannes 11, hat sehr viele Verse, daher werde ich die Geschichte nicht lesen, sondern einfach in meiner Predigt so erzählen und dabei versuchen, eine Linie zu ziehen, die mir aufs Herz gefallen ist. Es sind so viele Details in dieser Geschichte, dass man gar nicht über alles in einer Predigt sprechen kann. Ich möchte versuchen, ein bisschen etwas in einer Linie hinein, die mir wichtig geworden ist, von dieser Geschichte mitzugeben und unter uns auszuteilen. Ihr Lieben, diese Geschichte, da sind zunächst einmal vier Hauptpersonen. Jesus natürlich und dann drei Geschwister. Zwei Schwestern und ein Bruder. Die Maria, die Martha und der Lazarus. Sie sind Geschwister. Und es wird deutlich in dem ganzen Verlauf, dass zwischen Jesus und diesen Geschwistern ein Nahverhältnis bestand. Dass sie einander kannten, dass sie einander liebten. Es wird zweimal erwähnt, dass Jesus besonders den Lazarus sehr lieb gehabt hat, aber auch die beiden Schwestern. Das heißt, da war ein Nahverhältnis. Das ist eine besondere Geschichte, die hier erzählt wird. Und sie ist auch deswegen besonders, weil sie beginnt so lapidar, aber doch schon von Anfang an merkt man, jetzt wird da etwas erzählt, was nicht gewöhnlich ist. Sie beginnt mit den Worten, und es war da ein Kranker. So beginnt normalerweise nicht eine Heilungsgeschichte, sondern man bringt den Kranken zu Jesus und dann heilt er ihn und es geht alles sehr schnell, aber hier beginnt es und es war da ein Kranker. Und das ist so geschrieben, wie wenn man nun merkt, jetzt soll eine besondere Aufmerksamkeit darauf gerichtet werden, was da jetzt über diesen Kranken gesagt wird. Also es ist so wie, es ist ja kein Wort, das im Neuen Testament geschrieben wird oder in der Bibel zu viel. Also man muss da auch aus den wenigen Worten oft, kann man etwas schließen, was wichtig ist. Also die ganze Konzentration der Leser fällt nun, es war aber da ein Kranker. Und jetzt wird die Geschichte, eine Geschichte erzählt. Ein besonderes Ereignis mit einer besonderen Botschaft. Nun, sie beginnt damit, dass zu Jesus einige Boten kommen von Maria und Martha. Und diese Boten berichten Jesus, dass ihr Bruder, der Lazarus, schwer krank geworden ist. Das lässt sich erkennen, dass es hier um eine schwere Krankheit geht, sonst hätten sie ihn nicht einfach von irgendwoher auch holen wollen. Und diese, damit wird sozusagen diese Geschichte eröffnet, dass Jesus hört durch Boten der Maria und der Martha, dass sein geliebter Freund Lazarus schwer krank ist. Und Jesus antwortet auf diese Nachricht den Boten gegenüber mit einer Botschaft, die sie nun der Maria, der Martha und dem Lazarus weitergeben sollen. Und allein diese erste Antwort, die Jesus gibt, lässt aufhorchen. Es ist nicht normal und nicht gewöhnlich, dass Jesus zuerst einmal eine Erklärung, so etwas wie eine Erklärung abgibt über diese Situation. Und diese Erklärung, die leitet etwas ein, was sich dann entfaltet im Laufe des ganzen Kapitels. Denn Jesus sagt zu den Boten, dass der Maria und der Martha und dem Lazarus weitersagen sollen. Er sagt, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen und damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Man findet nirgendwo so eine Einleitung. Es kommt nur einmal noch vor, wo Jesus was Ähnliches sagt, nämlich in der Heilung des Taubstummen, die unmittelbar vorher stattfindet, also nicht unmittelbar, aber das ist die letzte Heilung, die im Johannesevangelium vor diesem Geschehen berichtet wird, wo Jesus mit einem Taubstummen zusammenkommt und dann ein Gespräch entsteht darüber, wer denn schuld ist an dieser Krankheit. Ist es er selber oder die Eltern? Ist das eine Strafe? Und dann sagt Jesus dasselbe Wort, diesen einen Teil. Es ist nicht die Schuld der Eltern oder des Betroffenen selber, sondern damit die Herrlichkeit Gottes offenbar wird. Damit die Werke Gottes offenbar werden, heißt es dort wörtlich. Ihr Lieben, das ist wirklich eine ganz eigenartige und eine wichtige Geschichte hier, wie Jesus antwortet. Zunächst einmal diese Krankheit. Er sagt, diese Krankheit, diese spezielle Krankheit, das ist wie ein Wort der Erkenntnis, wenn man das so sagen will, was Jesus sofort natürlich jetzt bekommen hat von seinem Vater im Himmel. Diese Krankheit ist nicht zum Tode. Und wir hören es natürlich immer, diese Worte aus dem Ende der Geschichte. Ja, deswegen ist es auch wichtig, dass wir uns einlassen auf den Weg, wie dieser Prozess gewesen ist, damit wir auch ein bisschen verstehen können, die Reaktion der Jünger und die Reaktion der Maria und der Martha und alle diese Dinge. Aber hören wir es einmal unbeeinflusst sozusagen. Und diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern damit die Herrlichkeit Gottes offenbart wird und damit Jesus als Sohn, damit der Sohn Gottes dadurch auch verherrlicht wird. Also zunächst einmal scheint es so, und es ist offensichtlich so, dass Jesus in diesem Moment vom Vater die Erkenntnis bekommen hat, er war ja abhängig vom Heiligen Geist, dass diese Heilung des Lazarus nicht eine gewöhnliche Heilung sein wird, sondern er wusste von Anfang an, dass diese Heilung durch den Tod hindurch geschehen wird. Und scheinbar wollte er von Anfang an auch Maria und Martha in einer besonderen Weise aufmerksam machen, dass sie sich besonders an diese Verheißung klammern können, weil auch etwas Besonderes im Zusammenhang mit dem Lazarus geschehen wird. Diese Formulierung gibt es sonst nirgendwo bei Jesus. Diese Krankheit ist nicht zum Tode. Ausgerechnet bei dieser Geschichte, wo Lazarus stirbt und dann auferweckt wird. Also Jesus wusste schon natürlich, dass hier diese Geschichte durch einen bestimmten Weg, durch einen bestimmten Plan, den Gott hatte, der Maria und der Martha noch nicht offenbar war, dass es geschehen würde. Und das Zweite ist, damit die Herrlichkeit Gottes offenbar wird. Ihr Lieben, da ist etwas drinnen, was nun sehr allgemein auch eine Botschaft für uns, eine ganz wichtige Botschaft beinhaltet. Nämlich, dass jede Aktion, die Gott setzt, im Zusammenhang mit Heilung oder auch Totenauferweckung, ist eine Selbstoffenbarung Gottes. Es ist nicht nur, dass an meinem Fleisch da irgendetwas wieder in Ordnung kommt und ich sage Danke, sondern es geht darum, dass bei jeder Berührung, die Gott sozusagen freisetzt an einem Menschen, geht es darum, dass seine Herrlichkeit offenbar wird. Und die ganze Aufmerksamkeit soll nicht nur auf die Tatsache, dass da jemand übernatürlich geheilt wurde, sondern darüber hinaus noch mehr darauf gerichtet werden, dass das nun ein Anlass war, in dem Gottes Herrlichkeit offenbar wird. Gott offenbart sich in jeder Heilung, in jedem Eingreifen. Hier in diesem Sinne will Jesus schon von vornherein sagen, es wird sich an diesem Lazarus die Herrlichkeit Gottes offenbaren, in dem Sinne, von hinten her gesehen, dass er erscheint und sich offenbart als der Herr jeder Krankheit und der Herr des Todes. Es ist eine Selbstoffenbarung, an der eine Botschaft vermittelt werden soll. Die Botschaft, dass die Herrlichkeit Gottes darin besteht, dass es bei ihm weder Krankheit noch Tod gibt. In seiner Herrlichkeit gibt es keinen Tod und keine Krankheit. Und wenn diese Herrlichkeit vom Himmel, wo es keinen Tod und keine Krankheit gibt, auf die Erde durchbricht, dann geschieht dasselbe. Dann muss der Tod fliehen, dann muss die Krankheit fliehen. Das ist die Offenbarung, die Gott sagt. Im Himmel, bei meiner Herrlichkeit, da gibt es weder Tod noch Krankheit. Und wenn das, was im Himmel ist, auf die Erde durchbricht, wenn der Himmel die Erde berührt, dann geschieht genau dasselbe. Dann wird offenbar, was grundsätzlich die Herrlichkeit Gottes meint. Nun, wir wissen, dass das Reich Gottes, wo die Herrlichkeit Gottes durchbricht, nicht so auf diese Erde durchbricht, dass sie mit einem Schlag die ganze Erde erfüllt und verändert. Sondern dass, solange wir hier noch auf dieser sündigen Welt leben, es zeichenhaft geschieht. Immer mehr und immer mehr will Gott Zeichen geben seiner Herrlichkeit. Es sind nicht alle vom Tode erweckt worden, es sind nicht alle Kranken geheilt worden, aber es sind viele geheilt worden und es werden immer mehr, die geheilt werden, als eine Selbstoffenbarung Gottes, wo Gott sagt, schaut hin darauf. Das gilt grundsätzlich. In meiner Herrlichkeit hat weder der Tod noch die Krankheit eine Chance. Er offenbart sich selber und sein Wesen, das damit verbunden ist. Und damit wird auch Jesus als sein Sohn, das wird ja hier als dritter Punkt erwähnt, mit ihm verherrlicht. Denn Jesus war der, der die Herrlichkeit Gottes, als er auf Erden war, in besonderer Weise offenbart hat. Und immer dann, wenn heute im Namen Jesu gebetet wird, wird die Herrlichkeit Gottes offenbart und damit auch seine Herrlichkeit. Dass er und der Vater eins sind, was ja gerade im Johannesevangelium eine sehr große Rolle spielt. Dass auch er offenbart wird als der Sohn des lebendigen Gottes, der mit seinem Vater Wesens eins ist und in dem dieselbe Herrlichkeit erscheint, wie die Herrlichkeit des Vaters im Himmel. Er ist die sichtbar gewordene Herrlichkeit. Und wo er hinkommt, wo er die Erde berührt, wo er Menschen berührt, dann muss Tod fliehen, dann muss Krankheit fliehen. Eine fantastische Botschaft, wenn ich das so ausdrücken will. Und hier erklärt, macht das Jesus in einem Statement, bevor er nun zu dem Lazarus geht und dann dort handelt. Nun, ihr Lieben, die Geschichte geht nun eigenartig weiter. Und diese Eigenart müssen wir auch versuchen, ein wenig zu verstehen und dem entlang zu gehen. Denn nämlich, nachdem Jesus hörte, von der Krankheit des Lazarus und er dieses Statement gegeben hat und die Boten dann wieder zurückgegangen sind, heißt es, und Jesus blieb noch 2 Tage an dem Ort, an dem er gewesen ist. Ihr Lieben, das ist eine offensichtliche Verzögerung. Denn das war nicht, aus dem ganzen Text lässt sich nicht hervorgehen, dass er eh Zeit hat, ja, dass irgendwann einmal, außerdem muss man ja noch zu Fuß gehen zu dem Ort, wo dann in Bethanien, wo Lazarus war. Sie waren nicht in Judäa, denn sie mussten also aus Samarien oder vor allem wahrscheinlich aus Galiläa erst hingehen und das geht nicht so schnell. Und darum ist es völlig verwunderlich, wenn man unvoreingenommen, ohne dass man das Ende der Geschichte kennt, dann sieht und hört, Jesus verzögert. Also das ist wirklich etwas, was sehr, sehr eigenartig in dieser Weise hier klingt. Er lässt sich Zeit, so als ob dahinter ein Plan wäre. Und so ist es ja auch, wenn man vom Ende der Geschichte her denkt. Jesus hat verzögert aus einem Plan. Wohlgemerkt, Jesus hat nicht verzögert aus Lieblosigkeit. Das müssen wir hören. Jesus verzögert nie aus Lieblosigkeit. Denn dieser Vers, wo es steht, dass er 2 Tage blieb, unmittelbar davor heißt es, und er hatte den Lazarus und die beiden Schwestern sehr lieb. Wird extra noch erwähnt, direkt davor. Und dann heißt es, und er blieb noch 2 Tage da. Also man kann wirklich daran sehen, das ist ja auch bewusst geschrieben so, dass es überhaupt nicht aus Lieblosigkeit war, sondern dass ein Plan dahinter steht. Nämlich der Plan, dass Lazarus vorher sterben musste, bevor Jesus eingriff. Aber das wussten die Jünger nicht. Und sie haben auch nicht verstanden, warum er sich da so auf diese Sache eingelassen hat. Aber allein dieser Vers, von dem Ende her betrachtet, sagt mir etwas. Nämlich, wenn Gott etwas verspricht, dann wird er es in allen Fällen zu Ende führen, so wie es versprochen hat, auch wenn es sich mächtig verzögert und so verzögert, dass es aus menschlichem Blickwinkel zu spät wird. Das Wort zu spät spielt hier eine große Rolle. Jesus verzögert den Prozess der Erfüllung. Er hat ja eine Verheißung gegeben. Nicht? Da muss man immer jetzt drauf sehen. Das ist ja nicht ein frommer Wunsch, dass jetzt der Lazarus geheilt wird, sondern Jesus hat gesagt, ja, die Herrlichkeit Gottes wird sich, er wird nicht, diese Krankheit wird nicht zum Tode, das heißt nicht, der Tod wird über ihn siegen, sondern die Herrlichkeit Gottes wird siegen. Da gibt es ja ein eindeutiges Versprechen. Und mir sagt diese Verzögerung, das ist eine Botschaft, die ist an uns. So wie sie dir auch dann verstanden werden konnte am Ende der Geschichte, aber noch nicht jetzt an diesem Anfang. Aber für uns ist es eine Botschaft, dass wir daran festhalten können, jede Verheißung, die Gott wirklich gegeben hat, wird er zu Ende führen, auch wenn wir den Eindruck gewinnen durch Umstände, dass es zu spät ist. Dass es zu spät ist. Ihr Lieben, wie oft ist das in unseren Gedanken? Ihr Lieben, wir haben ja oft diesen Eindruck. Und es gibt ja so ein Sprichwort unter uns als Christen. Das heißt, ja, Gott kommt immer 12 Minuten. Aber wenn wir diese Geschichte sehen, dann müssen wir sagen, Gott kommt 12 Minuten. Noch schlimmer. 12 Minuten, es ist wirklich alles vorbei. Er stinkt schon, der Leichnam. Ihr Lieben, und das ist bewusst so geschrieben. Es kommt dann auch heraus, Jesus sagt es auch deutlich, warum das so geschehen ist. Aber lass uns das einmal so hören. Auch wenn wir in Situationen stehen, wo wir so auf die Erfüllung einer Verheißung warten, worum es auch immer geht, und wir den Eindruck haben, alle Umstände sprechen dagegen, nicht nur dagegen, sondern es ist jetzt aus, es ist zu spät, es lässt sich gar nicht mehr in Erfüllung bringen, dann dürfen wir trotzdem, dazu ist es uns geschrieben, festhalten an dem, was Jesus sagt, das hält er gewiss. Jetzt geht's noch weiter. Jesus geht mit seinen Jüngern nach 2 Tagen nach Bethanien. Und es ist wirklich, wenn man diese Geschichte versucht, ein bisschen unvoreingenommen zu lesen, dann merkt man, das ist ein Wasserbad der Gefühle, durch die er da die Jünger zunächst einmal durchführt. Denn als er auf den Weg geht, eröffnet er das Gespräch und sagt, ihr Lieben, Lazarus ist bereits gestorben. Schock. Also, wenn ich ein Jünger wäre und hätte das alles gehört vorher, wo Jesus sagt, diese Kranke ist nicht zum Tode und die Herrlichkeit, nein, also bitte, das ist doch wieder etwas, wo man so richtig vertrauen kann. Und jetzt sagt Jesus zu ihnen das Wort, Lazarus ist schon gestorben. Aber das ist ja noch nicht das Ärgste. Sondern das Ärgste, Entschuldigung, wenn ich das so sage, was er ihnen sagt, ist dies, und ich bin froh darüber, dass ich nicht dort war. Wirklich, so wörtlich steht es dort. Ich bin froh darüber, sagt Jesus den Jüngern, dass ich nicht dort war. Also bevor er gestorben ist, ja. Und dann sagt Jesus etwas sehr Wichtiges dazu. Ich bin froh, dass ich nicht dort war, um euretwillen. Damit ihr glaubt. Jetzt spitzt sich die ganze Sache zu. Ich nehme nur Teile heraus, ja, das ist ja noch weiter ausgeführt. Aber es spitzt sich zu und zeigt sich, worauf Jesus hinaus will. Was die eigentliche, die tieferen Botschaften sind, die in dieser Geschichte stehen. Er sagt, Lazarus ist gestorben. Und ich bin froh darüber. Das heißt, jetzt wissen die Jünger in diesem Moment überhaupt nicht mehr, was sie anfangen sollen mit Jesus und dieser Geschichte. Zuerst sagt er, diese Krankheit ist nicht zum Tode. Dann sagt er, lasst uns noch 2 Tage hier bleiben. Gehen wir erst später hin. Die Jünger denken sich, also irgendwas stimmt da nicht. Also ich bin überzeugt, dass die Jünger so gedacht haben. Und dann eröffnet er ihnen so nebenbei auf der Straße, Lazarus ist schon tot. Und dann sagt er dann noch, ich bin sogar froh, dass ich nicht dort war, dass er gestorben ist. Und dann zum Schluss sagt Jesus noch, also er sagt, ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort war, damit ihr glaubt. Und dann sagt er, und nun lasst uns zu ihm gehen. Sehr interessant, das hat mich irgendwie gefasst, weil es heißt dort, lasst mich zu ihm gehen, also zum Lazarus, der ist ja schon tot. Er kann zu Maria gehen, zu Martha gehen, er kann sie trösten, er kann alles Mögliche machen, ja, ihnen kondolieren, was auch ich immer. Aber er sagt, er geht zum Lazarus. Und alles ohne das Ende zu kennen, muss für die Jünger absolut verrückt sein. Also absolut verwirrend. Ihr Lieben, was ich da heraushöre und heraussehe und ich auch sagen kann, das ist ja auch das, was immer wieder wir auch erleben, dass die Art und Weise, wie Jesus seine Verheißungen manchmal in Erfüllung bringt, dieser ganze Prozess ist manchmal schockierend und verwirrend. Schockierend und verwirrend. Weil das, wie es dahin läuft zum guten Ergebnis, nämlich zu der Erfüllung der Verheißung, ist so komplett anders, so verschieden zu dem, wie wir uns das vorstellen, dass wir den Eindruck haben, es ist unmöglich, es ist zu spät und es hat gar keinen Sinn mehr. Und ihr Lieben, genau das ist beabsichtigt. Genau das ist beabsichtigt, dass diese Reaktion sozusagen herauskommt. Warum? Weil Jesus sagt das nun sehr, sehr schön, ohne dass sie das zuerst einmal verstehen. Diesen schockierenden Weg habe ich gewählt um euretwegen. Das ist noch einmal ein Schock, ja, wenn die Jünger das erste Mal hören. damit ihr glaubt. Ja, was sollen sie denn glauben? Der ist ja schon tot. Was ist denn da noch zu machen? Aus Ende. Jetzt kommt er daher mit Glaube, das ist schon so spät. Um euretwegen, damit ihr glaubt. Und das ist etwas, wo ich Folgendes auch als Botschaft sehe, nämlich, wenn Jesus an einem Menschen handelt, wenn er einen Menschen heilt zum Beispiel, ja, dann geht es nicht nur um diesen Menschen und um Gott, dass die Herrlichkeit Gottes an diese Menschen durchbricht, sondern in dieses Geschehnis, mehr oder weniger, bezieht er immer eine Fülle von anderen Menschen ein, an denen er etwas offenbar machen will. Das heißt, er nimmt die Jünger jetzt plötzlich aus den Zuschauern, macht er sie zu Betroffenen. Er macht sie zu solchen, an denen jetzt genauso etwas geschieht, wie an dem Lazarus. Dass der jetzt gestorben ist, das ist wegen euch, um euretwillen geschehen. Damit an euch etwas gezeigt wird. Damit an euch und in euch etwas passiert. Und er weist schon hin, was passieren soll. Nämlich, dass genau durch dieses verrückte, total, also man kann sagen, das ist außerhalb jeder Verständnis, dass genau durch dieses Ereignis Glaube freigesetzt wird. Der Weg, wie Jesus manchmal in uns Glauben freisetzt, ist verrückt. Ihr wisst, wie ich das jetzt meine, das Wort verrückt, ja? Es ist nicht nur auf dem normalen Weg. Gut, gehen wir weiter, um diese Geschichte zum Ende zu bringen. Nun kommt er in den Ort und die Martha ist die erste, die ihm begegnet. Dann spricht sie mit Jesus, dann ruft sie die Maria heimlich und kommt, der Meister ist da, komm. Und die Leute gehen mit der Maria mit ihm entgegen. Er war sozusagen am Rande des Dorfes. Und nun sagt die Martha, die die erste war, Folgendes zu Jesus. Sie sagt, Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Sie wusste, wo Jesu Gegenwart ist, wo er sich einem Menschen zuwendet, da hat der Tod keine Chance. Das war ja eine Gewissheit, auch aufgrund dessen, dass sie ja ein Wort bekommen hatte. Die Boten haben ihr das mitgeteilt, diese Krankheit ist nicht zum Tode. Und darum sagt sie auch, ja, wenn du da gewesen wärst, dann wäre er nicht gestorben. Klammer, jetzt ist es zu spät. Du bist zu spät gekommen, Jesus. Sehr interessant. Jesus, sie sagt noch einen Satz dazu. Sie sagt, ich weiß, wenn du Gott etwas bittest, wird er das tun. Unmittelbar danach. Das sagt sie, ja, wenn du da gewesen wärst, wäre er nicht gestorben. Und dann sagt sie, ich weiß, wenn du etwas bittest, den Vater, dann wird er es dir geben. Wird nicht erklärt, es steht einfach nur dort. Es scheint so, wie wenn ein kleiner Hoffnungsstrahl in dem Herzen der Martha gewesen ist. Wer weiß, ist dann noch nicht die ganze Geschichte zu Ende. Aber es wird nirgendwo deutlich, dass sie damit gerechnet hätte, dass Jesus sie jetzt auferweckt. Sondern wir sehen im Verlauf der Geschichte, dass sie selbst nicht daran geglaubt hat. Aber dieses Wort, das die Maria sagt, gibt jetzt Jesus den Anlass, über das Thema Auferstehung zu sprechen. Und er sagt zu der Martha, Lazarus wird auferstehen. Und die Reaktion der Martha ist, ja Herr, ich weiß, er wird auferstehen am jüngsten Tag, wenn dann sozusagen am Ende der Tage, wenn die jüngste Auferstehung ist. Also diese Antwort zeigt mir, sie hat nicht damit gerechnet, dass jetzt Jesus den Lazarus wieder in das irdische Leben zurückruft, ja, am Tag der Auferstehung, dann wird er auch einer dabei sein. Und Jesus bestätigt das dann auch mit diesem herrlichen Wort, das an dieser Stelle vorkommt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt und so weiter. Und er sagt dann noch: Glaubst du das? Und sie sagt: Ja, ich glaube. Ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Also es kommt hier ein Gespräch zustande über die Auferstehung. Aber Jesus offenbart sich ihr zunächst einmal hier auch als der, der er natürlich ist. Derjenige, der jedem, der an ihn glaubt, ewiges Leben gibt. Das heißt, der Tod hat bei niemandem, der an Jesus glaubt, eine wirkliche Chance, sondern er wird in Ewigkeit befreit sein von dem Tod, jeder, der an ihn glaubt. Aber Jesus spricht auch jetzt hier nicht direkt zu der Maria, zu der Martha und berichtigt sie und sagt: Nein, ich meine das jetzt. Dann geht die Geschichte ein Stückchen weiter und es bestätigt sich dann noch einmal. Die Maria kommt dann und sie sagt dasselbe: Herr, wenn du da gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Punkt. Da kommt nichts mehr dazu. Sie hat das noch wahrscheinlich viel tiefer erlebt, diesen Schmerz, und hat überhaupt keine Hoffnung mehr, dass da irgendetwas ist. Aber auch die Martha hatte nicht wirklich die Erwartung, denn nach dieser Szene heißt es dann: Und Jesus ging zu der Gruft, wo der Tote lag, hinter einem Stein, und gab den Befehl: Rollt den Stein zur Seite. Und jetzt kommt die Martha und zeigt noch einmal, wie es ihr wirklich geht. Und sagt zu: Herr, er stinkt schon. Da sagt er: Tu das nicht. Was soll das? Es ist doch schon alles zu spät. Was willst du jetzt noch? Sein Leichnam ist schon in dem Verwesungsprozess. Was soll da noch geschehen? Also diese spontane Reaktion, die hier vorkommt, die zeigt uns noch einmal, die Martha hatte auch nicht wirklich damit gerechnet. Und jetzt angesichts des Geruches des Todes, der Verwesung, ist überall bei den Jüngern, Martha, Maria, bei den Umstehenden, der Glaubenspegel bei Null. Er ist absolut bei Null. Angesichts des Geruches des Todes. Dort ist der Tiefpunkt. Und was sagt Jesus zu Martha? Ein wunderbares Wort. Dieses Wort ist mir ins Herz gefallen, jetzt wie ich angefangen habe, mich vorzubereiten, und das möchte ich bewahren in meinem Herzen. Da heißt es: Martha, habe ich dir nicht gesagt? Habe ich dir nicht gesagt? Noch einmal. Habe ich dir nicht gesagt? Wenn du glaubtest, würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Ja, er hat es gesagt. Er hat gesagt, diese Krankheit ist nicht zum Tode. Diese Krankheit ist dazu, dass die Herrlichkeit Gottes offenbar wird. Habe ich dir nicht gesagt? Und er sagt das in einer Situation, wo jeder Glaubensfunke in den umstehenden Menschen auf Null gefallen ist. Und ihr Lieben, jetzt sage ich euch etwas, das sage ich wirklich aus tiefstem Herzen heraus. Was jetzt geschieht, das ist das, was mich in dieser Geschichte am allertiefsten berührt. Nachdem Jesus sagt: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen, dreht er sich zu dem Grab und sagt: Lazarus, komm heraus. Er holt ihn aus dem Toten zurück. Er macht ihn gesund, weil er ist dann auch gesund. Er sitzt dann mit ihnen zu Tisch, kommt er dann nachher vor und so weiter. Und wie, wenn ich dieses zusammennehme, diese zwei Dinge, habe ich dir nicht gesagt. Glaubenspegel null. Und Jesus geht hin und weckt ihn vom Tode auf. Ihr Lieben, das hat mein Herz so berührt, dass diese Botschaft, Jesus hat den Lazarus auferweckt, ohne den Glauben der Umstehenden. In einem Zeitpunkt, wo der Glaube der Maria und der Martha auf Null war. Man würde vielleicht erwarten an dieser Stelle, dass Jesus sagt, ich habe dir doch gesagt, wenn du glauben würdest, hättest du die Herrlichkeit Gottes gesehen. Du hast nicht geglaubt. Deswegen kann oder will ich den Lazarus nicht auferwecken. Versteht ihr, was ich meine? Und das ist deswegen so eine wichtige Sache, weil ja Jesus in den Evangelien, und wenn es berichtet wird, ständig den Glauben betont. Und das bleibt ja, ich sage gleich noch zwei, drei Worte dazu, aber das ist wichtig. Er tut hier das eines der größten Wunder, das am meisten bekannt geworden ist in Israel, dass er den Lazarus auferweckt, ohne einen Funken Glauben derer, von denen er erwartet hat und sie erbeten hat, dass sie Glauben setzen, weil er ja eine Verheißung gegeben hat, dass diese Krankheit nicht zum Tode ist. Und er bestraft sie nicht damit und sagt, ja, weil ihr nicht geglaubt habt, deswegen ist er nicht gesund geworden. Er tut es deswegen, er tut es trotzdem. Und ihr Lieben, das zeigt mir, wer Gott ist. Das hat mich am tiefsten bewegt. Alles ist auf Null und Jesus tut es trotzdem. Das sagt mir zwei Dinge. Es sagt mir, dass Gott manchmal die größten Wunder tut, ohne meinen Glauben. Warum? Weil er ein so barmherziger Gott ist. Und weil er so ein treuer Gott ist, der zu seinen Verheißungen steht. Obwohl bei mir alles bei Null ist. Gott tut es, weil er so barmherzig ist. Und weil er so treu ist. Und das Zweite, was es mir sagt, ist Folgendes. Und das ist mir so besonders wichtig geworden jetzt. Nämlich, Gott heilt und tut Wunder, ohne meinen Glauben, damit ich glaube. Versteht ihr diesen Zusammenhang? Er sagt nicht, der Glaube ist nicht wichtig. Ganz im Gegenteil. Er sagt, ich tue das an dieser Stelle, wo aller Glaube entwichen ist, entfleucht ist. Nicht um nicht zu blamieren, sondern gerade dadurch Glauben freizusetzen. Ihr erinnert euch, was Jesus zu den Jüngern gesagt hat? Ich bin froh, dass ich nicht da war, als er gestorben ist. Um euretwegen, damit ihr glaubt. Und das heißt, Jesus hat sozusagen einen solchen Weg gewählt, der durch die tiefste Tiefe hindurchging, um zu zeigen, selbst dann, wenn unser Glaube versagt, versagt er nicht und hält sein Versprechen so, wie er es gesagt hat, aus einer großen Barmherzigkeit. Und er tut das auch auf diese Art und Weise, damit mein Glaube freigesetzt wird. An diesem Geschehen sollten die Maria, die Martha, die Jünger, die Umstehenden Glaube freigesetzt werden. Und am Ende heißt es auch, als sie das sahen, glaubten sie an ihn. Die Geschichte ist nicht blamieren, ist nicht sozusagen da eine Rechnung aufzumachen, weil du nicht glaubst, deswegen wirst du auch nicht die Wunder sehen. Nein, manchmal heilt Jesus ohne unseren Glauben, aber nicht sozusagen, weil er auf unseren Glauben nicht Rücksicht nehmen möchte, sondern ganz im Gegenteil, weil er durch dieses Geschehen sagen will, schau, du kannst mir vertrauen. Sogar dann, wenn alles davon schwimmt, wenn es sogar schon 10 nach 12 ist, wenn ich etwas verheißen habe, werde ich es tun. Ihr Lieben, das ist das Tiefste, was mich berührt hat. Dass Gott sogar dann Wunder tut, wenn ich keinen Glauben habe, damit ich glaube. Damit der Glaube in mir wächst. Damit der Glaube in uns wächst. Und daher, ihr Lieben, möchte ich lernen. Ich möchte lernen aus so einer Geschichte. Ich möchte lernen, dass in Situationen, wo mein Glaubensmangel enorm groß ist, mir der Heilige Geist die Worte ins Ohr flüstert kann, habe ich dir nicht gesagt? ich möchte das anders hören, als die Maria das damals gehört hat. Sie kannte das Ende der Geschichte nicht. Ich kenne das Ende schon. Und für mich ist dieses Wort, habe ich dir nicht gesagt, etwas, was ich gerne hören möchte dann, wenn ich auch denke, es ist zu spät, es ist zu Ende. Gott hält nicht seine Versprechen, er heilt nicht. Und was auch immer, dann will ich hören. Habe ich dir nicht gesagt, als eine Erinnerung, wie Jesus damals an dem Lazarus gewirkt hat, obwohl kein Glaube da war. Damit mein Glaube wächst, dieses habe ich dir nicht gesagt, soll meinen Glauben stützen, weil ich das Ergebnis kenne von dieser Geschichte. Weil es geschrieben wurde, damit mein Glaube wächst. Es ist um unseretwillen geschrieben, damit unser Glaube wächst, dass Gott immer dasselbe ist. Er ist barmherzig, er ist treu, er hält seine Versprechen und er wird auch das, was er verheißen hat, durchführen. Und ihr Lieben, es ist auch eine Sache, wo ich sage, ich möchte lernen, auch in Situationen, wo ich zum Beispiel für Kranke bete und ich habe schon zum 100. Mal für Kranke gebetet und es ist noch immer nicht irgendwie eine wirkliche Heilung durchgebrochen, dass dann beim 101. Mal Jesus noch zu mir sagt, habe ich dir nicht gesagt, wenn du Glauben hättest, würdest du die Herrlichkeit sehen, am Ende der Tage dieses Prozesses werden wir die Herrlichkeit Gottes sehen. Weil Gott treu ist, weil er zu seinem Wort steht, weil er gesagt hat, dass Heilung geschehen wird, Zeichen und Wunder und was auch immer er jetzt in unserem persönlichen Leben gesagt hat. Und auch wenn das so ausschaut, wie wenn es schon 10 nach 12 wäre, möchte ich hören, habe ich dir nicht gesagt, diese feine Stimme, die hat mich getroffen unter diesem Zusammenhang, dass Jesus Glauben bauen möchte. Und wenn es auch bei mir einmal passiert, dass ich überhaupt nicht glaube und Gott tut trotzdem ein großes Wunder, dass ich dann sage, danke Herr, du willst meinen Glauben bauen. Nicht in dem Sinne, ich brauche eh nie Glauben, Gott braucht eh, was er will. Ja? Das ist überhaupt nicht das Thema dieser Geschichte, sondern ganz im Gegenteil. Er will Glauben freisetzen, aber er tut es auf seine Art und Weise und er macht es so liebevoll, weil er so barmherzig ist und weil er seine Verheißungen erfüllen will. Ihr Lieben, das ist eine Geschichte, die unglaublich mich berührt. In der Botschaft, die sie beinhaltet. Amen. Herr Jesus, wir wollen dir danken für dieses so ermutigende Geschehen, das da in Johannes 11 berichtet wird. Mit einer so wunderbaren Botschaft. Und ich danke dir, dass du so liebevoll mit uns umgehst. Und dass du uns nie im Stich lässt. Auch nicht darin, dass wir das Glaube in uns freigesetzt wird, dass du am Ende doch das erfüllst, was du versprochen hast und zugesagt hast. Wir wissen, Herr Jesus, Gott ist treu. Und was er zusagt, das hält er gewiss. Und dafür danken wir, dafür preisen wir dich. Und dafür wollen wir dir von ganzem Herzen Anbetung und Ehre geben. Setz das jetzt auch in unserem Herzen frei. Diesen Glauben, aufgrund dieser Geschichte, Herr, setze jetzt Glaube in uns frei, für die Situationen, in der wir stehen, wo wir vor Krankheiten stehen, wo sich nichts verändert hat, wo wir vor Situationen stehen, Umständen stehen, die ganz entgegengesetzt dem sind, was du versprochen hast. Lass in uns Glaube freigesetzt werden, dass du treu bist und dass du sogar 10 Minuten nach 12 noch deine Verheißungen erfüllst. Gepriesen sei dein herrlicher Name. Amen.